der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Rolf Stiefel, Regional Chief Executive Marine and Offshore bei der französischen Klassifikationsgesellschaft Bureau Veritas. Moin, Herr Stiefel.
Guten Morgen, Herr Mayer, und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf.
Sehr gerne. Wir wollen ja heute über das Thema Retrofit sprechen. Und wenn man sich so die Handelsflotte anschaut und unter anderem so ein bisschen die umweltpolitische Regulierung daneben legt, dann wird ja relativ schnell deutlich, dass nicht alles über Neubaumaßnahmen oder Neubauten geregelt werden kann. Erstens, weil nicht so viele Neubauten auf einmal kommen können und in der nötigen Zeit, und zweitens, weil auch viele Schiffe noch gar nicht so alt sind. Deswegen ist ja ein Retrofit für viele eine Option oder sollte es sein. Darüber wollen wir heute mit Ihnen sprechen und tatsächlich wäre meine allererste Frage, natürlich gibt es viele Chancen für effizienzsteigernde Maßnahmen durch Retrofits, aber was sind vielleicht auch Grenzen, also welche Hoffnungen sind aus Ihrer Sicht vielleicht gar nicht so berechtigt, die so mancher Reeder hat?
Also ich glaube auf jeden Fall, Sie haben es ja schon erwähnt, Einsatz, es wird schwierig werden, nur über die Neubauten tatsächlich die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Und insbesondere, wenn wir jetzt betrachten, wie sich das jetzt ja auch auf der IMO-Ebene verdichtet, kommt ja irgendetwas. Ja, das ist ja schon einigermaßen ausformuliert. Natürlich sind doch die ganzen Höhen noch nicht so ganz bekannt. Und im Wesentlichen sind ja die Elemente, die dort vorgeschlagen sind, auch relativ ähnlich zu dem, was wir hier in der EU ja nun schon auch diskutiert haben. EU ETS, also quasi ein kommerzielles Tool, um letztlich eine Abgabe auf den Brennstoff und eben auch Vorgaben für die den Carbongehalt des Brennstoffes an sich, also unser Fuel EU Maritime, da wird parallel ja nun auch auf der MEPC oder IMO-Ebene ein Äquivalent in diese Richtung, zumindest ist das in der Diskussion. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie wirkt sich das aus? Ja, was hat das für Folgen für die Reedereien und für die Schiffe und für den Retrofit-Markt? Und möglich ist da eine ganze Menge.
Viele gehen dann ja als allererstes auf die Option Motor, also Kraftstoff. Kraftstoffwahl ändern auf eine von den vermeintlichen oder echten Green Fuels. Ist das für Sie auch die wichtigste Option, die man gehen kann, die größte Option? Vielversprechendste Option?
Es ist auf jeden Fall eine sehr vielversprechende Option, weil man ja letztendlich, viele Dinge auf einen Schlag erfüllt. Wenn ich einen dekarbonisierten Kraftstoff einsetze, habe ich im Prinzip alle Regularien, die es da gibt, mehr oder weniger mit einer Maßnahme im Griff. Ja, der Punkt ist eben aber auch, blöderweise ist das eine der teuersten Maßnahmen, wie man sich so vorstellen kann. Und es ist eben extrem aufwendig. Es haben sich ja auch schon viele damit beschäftigt, ja, was Retrofit angeht. Und wir sehen und auch aus unserem Kundenkreis gibt es dann natürlich viele Ideen und Optionen und auch im Zulieferbereich. Die Technologie entwickelt sich. Möglich ist sehr, sehr viel, zumindest auf der technischen Ebene. Aber das Problem ist natürlich immer die kommerzielle Seite. Und das sehe ich als größtes Hindernis eigentlich grundsätzlich. Aber wir sollten uns nicht nur auf den Brennstoff fokussieren, sondern es geht natürlich auch um die Effizienzsteigerung an sich. Ja, okay, Effizienzsteigerung bringt was, wenn ich an ETS denke, es bringt was. Beim Thema CII, vergessen wir nicht den CII, wird im Moment gar nicht mehr drüber gesprochen, aber
das stimmt, ja.
Tatsächlich ist es ja so, dass ein Schiff, was in 2024 noch irgendwo im B-Rating war, ganz automatisch, weil ja die Kurve hier ein mehr oder weniger steiles Gefälle hinlegt, wird das in 28 schon bei D sein. Und auch wenn man mal A-Rating war, also sich locker zurücklegen konnte in 2024, ist es dann so, dass man in 2032 spätestens fällig wird, dass man auch da irgendwas tun muss. Und das sind ja doch Zeithorizonte, die in der Schifffahrt auch durchaus relevant sind. Schiffe sind ja nun mal Long-Term-Assets oder sagen wir Medium-Term-Assets. Ja, das ist keine Frage.
Was würden Sie denn dann empfehlen oder was empfehlen Sie Ihren Kunden, also den Reedern? Also geht es dann um eher sowas wie prozessuale Anpassung oder sowas wie, okay, ich setze vielleicht noch ein Windshield vorne an Bug oder ich gucke mir, wie ich irgendwie Windantrieb dazu nehmen kann oder die Luftschmierung. Also wo ist Ihrer Ansicht nach ein guter Hebel für die Effizienzsteigerung?
Also Effizienzsteigerung ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Und ich denke, interessant ist auch zu gucken, was funktioniert und was hat funktioniert und was ist eben schwierig. Ja, und technisch ist sehr viel möglich. Ein Beispiel zum Beispiel, was ja super funktioniert oder funktioniert hat und auch immer noch funktioniert, ist ja schon fast alles gemacht, ist zum die Propulsionseffizienz, die Propellereffizienz mit so einem relativ einfachen, simplen Tool wie so eine Mewitz-Düse. Ne? Ich meine, unsere Kollegen hier aus Harburg, Becker Marine Systems, die haben ja nun endlos viele von diesen Dingern an den Mann gebracht. Das war ein sehr, 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 sehr erfolgreiches Retrofit. Ja, das funktioniert und das sind einige Prozent und es ist eben eine relativ einfache Maßnahme, weil man ja am Ende, man fängt nicht an, dieses ganze Schiff da auseinanderzunehmen, sondern man macht da mehr oder weniger, packt man da so ein Ding, das da hinten dran um den Propeller, das ist eine einfache Schweißkonstruktion und das funktioniert, der Eingriff ist eben überschaubar. Genauso ist Propeller Retrofit. Ja. Gerade auf großen Containerschiffen, die ja ursprünglich mal für ganz andere Geschwindigkeiten eigentlich designt worden waren, funktioniert das ja hervorragend. Und unsere Freunde aus Waren hier, MMG, sie sind ja, haben ja nun also endlos viele Aufträge aus dieser Ecke letztlich bekommen. Ja, weil es eben auch ein überschaubares Projekt ist, was man ja auch in einer überschaubaren Zeit absolvieren kann. Alles hängt am Ende immer an dieser fünfjährigen Klassendockung. Class Renewal, wo das Schiff eben ins Dock fährt und wo eben ein Zeitfenster ist, wo man möglichst kompakt natürlich diese Maßnahmen irgendwo, das Ziel ist, diese Maßnahmen durchzuführen.
Was ist mit Wolfsbug? Ich meine, da gibt es immer mal wieder neue Stände. Einmal sagt man, das ist der Beste, dann kommt wieder ein bisschen anderes Design. Ist jetzt ja auch eine Maßnahme, die man im Dock machen kann und die vielleicht nicht, die ist zwar jetzt nicht unaufwendig, aber ich glaube, es ist machbar. Ist das etwas, was Sie auch für gut halten?
Auf jeden Fall. Und da ist auch sehr, sehr viel gemacht worden. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein. Das hilft alles bei CII, das hilft bei ETS, aber bei FuelEU hilft das gar nichts, weil das verändert ja letztlich nicht die CO2-Intensität des Brennstoffes, die man verwendet. Und da unterscheiden sich eben jetzt die Punkte so ein bisschen. Man muss jetzt eben genauer hingucken, für welche Regularie hilft jetzt eigentlich dieses potenzielle Retrofit.
Das heißt dann aber ja wahrscheinlich, okay, wenn man wirklich compliant sein will oder gute Werte haben will, dann reicht es auch nicht, ein Green Fuel oder vermeintliches Green Fuel zu nehmen, sondern für CII muss man vielleicht an anderen Stellen Stellschrauben drehen, für FuelEU Maritime aber dann doch wieder an die Kraftstofffrage. Also Retrofit ist dann ja eher schon, okay, ich gebe dem Schiff vielleicht dann doch nochmal ein ganz schön neues Gesicht.
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich so einige, so ein paar Maßnahmen, die helfen umfassender. Zum Beispiel Wind Assisted Propulsion ist ein gutes Beispiel. Man kriegt einen Bonus bei EU Maritime, FuelEU Maritime. Man hat einen besseren CII, man verbraucht weniger. Also das ist noch eine relativ klare Sache und wir sind der Meinung und wir sehen das auch auf den Schiffen, die realisiert werden. Natürlich überwiegend jetzt erstmal im Neubau, im Retrofit läuft das immer ein bisschen zäher an, weil die Investitionen dann eben doch schon ein bisschen schwieriger zu stemmen sind, dass das sehr gut funktioniert und dass das tatsächlich auch letztlich Benefits bringt im Rahmen dieser Regularien. Ja, also das ist zum Beispiel ein Thema, was sehr gut ist. Onshore Power Supply wird auch so etwas sein, was für die Schiffe, die das ja in Zukunft brauchen oder auch für die Schiffe, wo es möglich ist, etwas bringt, weil das verknüpft eben auch. Ne? Man spart auf der einen Seite Brennstoff und auf der anderen Seite ist das auch wieder für FuelEU anrechenbar. Nicht? Aber zum Beispiel Silicone Paint, was eine super Sache ist, ja, und auch wirklich was bringt, ist ja nachgewiesen. Okay, über die Haltbarkeit und Schiffe, die, also was weiß ich, alle zwei Tage oder jeden Tag irgendwo anlegen und ablegen, ist vielleicht nicht unbedingt die richtige Technik, aber für Schiffe, die lange Distanzen zurücklegen und wenig Dockungen haben, eine super Sache, aber bringt natürlich nichts für den GHG-Level, ne, des Brennstoffes.
Und den wird man ja brauchen, so viel Wind Assistance gibt's noch nicht. Was ist denn Ihre Meinung oder Ihre Empfehlung, die Frage muss ich stellen. LNG, Ammoniak, Methanol, was ganz anderes. Also wenn ein Reeder Sie fragt, okay, ich will ein Retrofit, aber wohin? Was sagen Sie dann?
Ja, also erstmal, das sind ja alles ganz tolle Worte, nicht? Also hört sich ja an, fast wie so, was wollen Sie heute Abend an der Bar?
Ne? Ja, Methanol, zum Beispiel.
Ammoniak oder doch irgendwie tiefgekühlt LNG. Aber grundsätzlich ist das ein aufwendiges oder ein schwieriges Thema. Und es ist deswegen so schwierig, weil das auch sehr stark von den Anwendungsgebieten und von dem Schiffstyp und von dem Trading Pattern letztlich abhängt. Nicht? Ich meine, wir sind uns darüber im Klaren, dass Ammoniak, sofern es denn in der Zukunft, so Gott will, grünes Ammoniak geben wird, ich gehe davon aus, weil es letztlich der E-Fuel sein wird, der am effizientesten zu produzieren ist aus chemisch-physikalischen prozessualen Gründen und deswegen vermutlich auch eben noch am kostengünstigen zur Verfügung stehen wird. Aber eben dieser Brennstoff ist genau ausgerechnet der, der wiederum an Bord, der am kompliziertesten ist aufgrund seiner Toxizität und aus diesem Grund wahrscheinlich nicht für die 50.000, 60.000 kleinere Tonnagen Stückzahlen zur Verfügung stehen wird. Ich sehe keinen Schlepper im Hamburger Hafen mit Ammoniak durch die Gegend fahren. Das macht nun definitiv keinen Sinn. Aber vielleicht eben so ein 24.000 oder 20.000 TEU Containerschiff, das eben auch ganz andere Crew an Bord hat und wo auch von der finanziellen Möglichkeiten, was die Crew angeht, was die Ausbildung der Crew angeht, ein anderer Level zu erreichen ist. Weil das ist etwas, was man dann eben betrachten muss. Ich muss die Crew darauf vorbereiten, die sicherheitstechnischen Maßnahmen sind bekannt, es funktioniert, es wird funktionieren, das ist gar keine Frage, aber es muss damit auch sicher umgegangen werden können und das funktioniert eben nur, wenn man dann auch das entsprechende Personal an Bord hat und das ist sicherlich einfacher, wenn man das eben auf eher größeren Einheiten, die ja auch ein ganz anderes Budget ist, letztlich durch die Gegend fahren, als auf kleinen Einheiten. Also Ammoniak sehe ich so in diese Richtung.
Sie selbst haben ja nun auch einige Erfahrungen in der Motorenbranche gesammelt. Und wenn es jetzt immer heißt, okay, ein Schiff ist Methanol-ready, Ammoniak-ready, was auch immer, ist das eine, aber sind die Motorenbauer auch ready? Also ist die Motorentechnik schon jetzt so weit oder zumindest absehbar so weit, dass das alles aus rein technologischer Sicht reibungslos funktioniert?
Also da bin ich absolut überzeugt davon, dass das funktioniert. Also klar, ich habe immer noch meine guten Kontakte in diese Branche und verfolge das natürlich auch mit großem Interesse und ich bin überzeugt davon, dass die Technologie zur Verfügung stehen wird und sie wird auch zur Verfügung stehen mit einer großen Sicherheit und mit einer großen Zuverlässigkeit. Ich meine, wir haben das ja nun alles, da war ich ja nun an vorderster Front damals mit dabei, mit der Einführung von LNG, da war es ja genau das gleiche Thema. Ja, funktioniert das Risiko gefährlich und Bebunkerung und wir sehen ja heute, das ist ja Stand der Technik, ja, in jeglicher Hinsicht. Und so wird das mit diesem neuen Brennstoff oder mit Ammoniak auch sein. Methanol ist sowieso ein einfacher No-Brainer, super für einen Retrofit. Auch die Kosten eines Retrofits eines bestehenden Schiffes in Richtung Methanol ist definitiv die kostengünstigste Variante, die man machen kann. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich will ein Schiff umrüsten für einen anderen Brennstoff, dann fängt das von der Kostenseite so an, also ich kann Biodiesel verwenden, das ist relativ einfach, dann kommt irgendwann Methanol, da muss ich schon Geld in die Hand nehmen, dann kommt LNG, da wird es schon erheblich teurer. Ich meine, wir kennen ja die bekannten Beispiele auch hier aus Deutschland, ElBlue und dann auch das Hapag-Lloyd-Schiff und so weiter, hat ja nicht den großen Durchbruch gebracht, aus ökonomischen Gründen, nicht aus technischen Gründen. Und dann der nächste Schritt wäre dann Ammoniak. Da wird es dann nochmal aufwendiger und nochmal teurer, weil ich letztendlich zu der ganzen Kryogenik-Tanktechnik, nicht so aufwendig wie bei LNG, aber doch trotzdem ist es ein Sub-Zero-Brennstoff, muss ich noch die ganze Sicherheitstechnik dazu rechnen.
Kraftstoff ist die eine Frage. Ich weiß von einem Reeder, der gerade seine Schiffe oder einen Teil seiner Schiffe umrüsten lässt für einen anderen Kraftstoff, der gleichzeitig auch ein Derating der Motoren macht, um die Effizienz zu steigern. Mir war das zwar vorher nicht so ganz bewusst, aber es macht ja irgendwie total viel Sinn. Ist das etwas aus Ihrer Erfahrung, was auch andere viel machen oder vielleicht noch gar nicht so sehr auf dem Schirm haben, dass man gleichzeitig sozusagen an verschiedenen Stellschrauben des Motors dreht?
Also das Konzept ist bekannt und es ist aus meiner Sicht absolut super. Ja, es ist super, weil im Prinzip Schiffe, aber das betrifft eben ein ganz bestimmtes Schiffssegment. Also das betrifft jetzt hier ein Schiffssegment, Containerschiffe, die in einer Zeit geplant worden sind, wo man von 25 Knoten plus als Cruising Speed, Sailing Speed ausgegangen ist, die total überpowered sind und heute eben in ganz anderen Sphären speedmäßig unterwegs sind und natürlich diese Motoren völlig unterausgelastet sind. Und hier ist es tatsächlich so, wenn man eben dieses Fit to Power, so wurde das genannt von dem Protagonisten, der das anbietet, wenn man dieses Konzept umsetzt, wird eben die spezifische Leistung des Motors jedes einzelnen Zylinders reduziert, indem man aus dem 96 Zentimeter Bohrung einen 72 Zentimeter Bohrung Motor macht und hat dann dadurch ganz andere Parameter wieder auf der Prozessseite des Verbrennungsmotors, um eben eine höhere Effizienz zu erreichen. Und wir reden hier beim gleichen Tempo, wenn man den Motor vorher nimmt, also der läuft mit einer sehr geringen Auslastung und dann eben ihn reduziert in der Leistung und dann wieder in einer höheren Auslastung fährt, reden wir von 20 bis 30 Gramm Brennstoffvorteil pro Kilowattstunde. Das ist gigantisch. Von der Größe. Da kommen dann bei so einem Schiff locker mal 750.000, 800.000 Euro oder ja, Dollar Brennstoffkostenvorteil pro Jahr zustande. Hinzu muss ich dafür natürlich dann auch kein ITS kaufen, also da kommt nochmal was dazu und ich komme mit meinem CII-Rating wieder nach vorne. Also das hat schon viele Elemente, die eine Rolle spielen, nur ist das eben auch... Das betrifft ein sehr spezifisches Segment, das ist überschaubar, da gibt es ein paar hundert Schiffe, wenn überhaupt, die dafür in Frage kommen und soviel ich weiß, sind jetzt um die 20 bis 25 Schiffe entweder schon abgeliefert, also eine ganze Anzahl schon abgeliefert und viele sind auch noch in den Orderbüchern, also ungefähr 25 Schiffe werden so umgerüstet und das ist sicherlich sehr erfolgreich, allerdings...
Keine Massenware.
Es ist keine Massenware und es ist auch keine Massenlösung, sondern das betrifft eben genau dieses Segment an Schiffen, wo sich eben die Designparameter oder die Betriebsparameter zu den Designparametern, die ursprünglich vorgesehen waren, komplett verändert haben.
Sie werden ja sehr ausgiebig und sehr viel mit Rädern sprechen. Sie können ja vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn es um Retrofit geht oder um den Bedarf an Anpassungen in der Flotte, was sind so Ihrer Erfahrung nach auf Räderseite die größten Hemmnisse? Also ist es tatsächlich die Frage, okay, welcher Kraftstoff ist wann verfügbar, wenn es um die Kraftstofffrage geht? Ist es eher, ich verliere zu viel Ladekapazität oder ich kann es mir oder will es mir nicht leisten? Also die finanzielle Seite. Was sind so die größten Fragezeichen, die Sie immer dann sehen bei Rädern?
Also ich denke einfach, man muss natürlich sehen, dass so ein Schiff wird ja bestellt und gekauft und abgeliefert mit einem bestimmten Wert und eigentlich soll es ja fahren und Geld verdienen. Wenn ich jetzt anfange, dieses Schiff aus der Fahrt herauszunehmen, um eine Umrüstung zu machen, dann sind wir wieder erstmal bei diesem 5-Jahres-Zyklus. Also ich muss zumindest schon mal diesen 5-Jahres-Zyklus erwischen, ja, also bei der Klassenerneuerung. Und dann stellt sich schon die Frage, so wie viel länger dauert das denn jetzt, wenn ich jetzt noch anfänge, einen Wulfsbug, einen anderen Propeller oder hier so ein D-Rating auf der Hauptmaschine oder sogar eine Brennstoffumrüstung zu machen, dann wird aus einer, sagen wir mal, dreiwöchigen Dockzeit wird auf einmal 6, 8, vielleicht noch mehr mit einer großen Anzahl an Unwägbarkeiten. Warum ist das so? Weil am Ende ist keins dieser ganzen Schiffe, selbst wenn es Serienschiffe sind, sie sind nicht 100% identisch im Bau. Und teilweise sind die Schiffe, sind auch gar nicht die ganzen Unterlagen, die Zeichnungen sind gar nicht vorhanden, um wirklich zu wissen, was ist da ganz genau wie verbaut, sodass man quasi off the shelf so ein Fuel-Retrofit planen könnte. Sondern diese Retrofits, die müssen eigentlich vor Ort auf dem Schiff geplant werden. Gut, jetzt gibt es 3D-Aufzeichnungen des Engine Rooms und so weiter und so weiter. Aber trotzdem, es bleibt immer ein Risiko, es ist immer eine große Anzahl an Unwägbarkeiten. Und das führt natürlich auch dazu, dass es für die Werften auch schwierig ist. Also dafür jetzt mal so ein Budgetangebot oder einen Fixpreis zu bekommen, die Umrüstung eines Schiffes zu irgendetwas, einen Festpreis von einer Reparaturwerft, das ist quasi fast unmöglich. Ja, das geht nicht. Und das gibt, dazu kommt dann diese eventuelle Verlängerung oder der Verlust dann eben von dem Charter-Einkommen und dann stellt sich raus, ja, und wie viel mehr kriege ich denn dann hinterher an der Charter für das Schiff? wo sind hier die finanziellen, und da kommen wir dann eigentlich sehr schnell an die Grenzen von dem, was auf der finanziellen Seite tatsächlich darstellbar ist, um so ein Projekt fliegen zu lassen mit einer Sicherheit, die für den Reeder auch irgendwo interessant ist. Weil der will ja ein Payback haben von, ich sag mal, fünf, am besten muss es maximal 5 Jahre sein. Aber er kann doch nicht für 10 Jahre oder 15 Jahre im Zweifelsfall planen. Das ist eben schon sehr schwierig.
Sind die Einstellungen dazu unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht? Sei es nun ein großer Reeder oder ein etwas kleinerer Reeder, der aber viel mehr drin ist in seinem Schiff? Oder sei es nun ein klassisches Schifffahrtsunternehmen oder sowas wie ein Asset Manager, also ein Investor, der ja auch darüber dann entscheiden muss? Also sind die Meinungen dazu in der Regel gleich oder unterscheidet sich das?
Also ich meine, Sie sprachen ja anfangs auch über dieses Radical Derating von diesen großen Containerschiffen. Ich meine, im Wesentlichen ist das durchgeführt worden von den großen Linien. Weil die haben natürlich auch die Planungssicherheit. Die können sagen, okay, das sind Schiffe, die sehen wir jetzt noch die nächsten 10, 15 Jahre bei uns in der Flotte. Und wenn wir die jetzt so aufstellen, dann fahren wir damit gut. Da ist dann natürlich eine Planungssicherheit da. Als Charter-Owner ist das eigentlich nicht zu stemmen. Das ist natürlich übertragen auch in anderen Segmenten so. Wenn Sie mit einem kleinen General-Cargo-Schiff unterwegs sind und letztlich als Trump-Räder, dann ist das natürlich unheimlich schwierig, da so ein Retrofit zu machen, wo der Payback doch sehr, sehr weit in der Zukunft liegt, weil man ja auch nicht weiß, fahre ich dann hinterher auch die Route, die vielleicht für zum Beispiel einen Flettner-Rotor irgendwie günstig ist. Ja, im Moment bin ich jetzt irgendwie in der Ostsee unterwegs, wunderbar, funktioniert schön, Ost-West, ja, immer schöne Winde und so weiter. Oder Nordatlantik, Passat-Route hier, Ariane-Schiffe, die hier die Ariane-Raketen dann nach Französisch-Guyana bringen. Ja. Ich meine, das ist ja die Paraderoute, was die vorherrschenden Winde angeht. Und wenn ich dann auf einmal irgendwo Intra-Asien unterwegs bin mit irgendwas, da wird es dann auf einmal schwierig. Dann rechnet sich das natürlich nicht mehr. Und das ist eben das Problem. Es muss irgendwo die Payback-Zeiten sind so lang, dass es eine gewisse Planungssicherheit auf der Einkommensseite geben muss. Und da sehe ich eigentlich die größte Schwierigkeit.
Die lässt sich ja nur beheben, indem man vielleicht Schiffseigner und Charterer oder Ladungskunde oder was auch immer für einen Partner zusammenbringt. Das gibt's ja auch, dass Linien sagen, okay, wir wollen, dass Schiffe umgerüstet werden. Lieber Eigner, mach das mal und wir sorgen dafür, dass du über eine langfristige Charter oder eine erhöhte Charter dann die Payback-Zeiten zumindest wahrscheinlicher und ein bisschen verkürzter darstellen kannst.
Das ist sicherlich möglich. Und ich meine, da haben wir ja viele Sachen gesehen, insbesondere Propeller-Retrofit, Wolfsburg und so weiter, sind ja genau über diesen Mechanismus sehr viele Dinge gemacht worden.
Sie haben eben schon die Werften angesprochen. Ist ja nun so, dass zumindest im Neubaumarkt die Werften ganz gut ausgelastet sind. Preise steigen immer mal wieder, dann fallen sie zwar mal wieder, aber sie steigen immer mal wieder, was viele Reeder davon abhält, Neubauten zu bestellen. Im Reparaturmarkt oder im Retrofitmarkt ist es ein bisschen unübersichtlicher. Es ist ein bisschen schwerer, sich den Überblick zu verschaffen, okay, wie ist eigentlich die Kapazität und gibt es sie überhaupt? Wissen Sie da vielleicht mehr? Also gibt es ausreichend Werfkapazität, um die Flotte in ausreichendem Maße und in möglichst kurzer Zeit umzurüsten?
Also ich glaube, dass die Kapazität eigentlich nicht wirklich vorhanden ist. Und ich glaube vor allen Dingen auch, dass die Werften, also zumindest in der jetzigen Phase, bisher auch noch gar kein Interesse daran haben, weil eben genau diese Unwägbarkeiten einsetzen. Sie nehmen so ein Schiff da rein und wollen diese Umrüstung da machen. Und dann dauert das mal ganz locker 1-2 Wochen länger oder 3 und dann kommt ihr kompletter Fahrplan durcheinander. Ja, das ist natürlich auch für die Werften nicht gut. Ja, die wollen ja auch, die verkaufen ja auch ihre Slots ganz genau und das wird also tatsächlich, glaube ich, schwierig. Also insbesondere auch mit den Werften in Asien, die sind ja, da wird ja auch wie am Fließband werden ja die Schiffe da durch die Dockung letztlich gebracht. Und wenn sie dann da mit solchen Unwägbarkeiten reinkommen, dann sind die Werften auch eher geneigt, das rauszupreisen, sag ich mal. Ne? Also das unattraktiv zu bepreisen, weil sie eigentlich für sie ist das bisher zumindest kein relevantes Business. Ja, das ist für die nur eine Annoyance letztlich, eine Unsicherheit.
Dann müssten Sie Ihren Reedereikunden oder Freunden ja eigentlich sagen, okay, macht lieber schnell mit dem Umbau oder mit dem Retrofit, weil die Kapazität wird absehbar nicht reichen.
Ja gut, das ist das eine. Ich meine, ich bin tatsächlich auch eher doch der Meinung, dass es wird Retrofit geben und es gibt Retrofit, ja, aber ich glaube nicht, dass es eine Mainstream-Variante werden wird. Ich glaube dann doch eher wieder an den Ersatz durch Neubauten, dass das am Ende der interessantere Weg werden wird, wenn es darum geht, wirklich diese neuen Techniken, die neuen Brennstoffe wirklich in die Schiffe zu bekommen, ja, weil wir sehen ja jetzt, okay, die Werftpreise sind hoch, die Auslastungen sind da, aber so wie die Auguren das vorhersagen, wird es ja spätestens ab nächstes Jahr, übernächstes Jahr, also 26, 27, werden die Neubaupreise wieder sinken und wieder fallen und die Kapazitäten werden wieder da sein oder es sind ja auch mehr Kapazitäten in den letzten paar Jahren und sind ja jetzt noch im Aufbau. Das wird dazu führen, dass die Preise auch wieder sinken und die Lieferzeiten für die Neubauten sich auch wieder verkürzen. Und wir müssen natürlich auch immer eins betrachten. Jedes Jahr, was verstreicht, wird die gesamte Flotte ein Jahr älter. Und letztendlich, wer investiert denn noch in ein 15 Jahre altes Schiff mehrere Millionen oder sagen wir zweistellige Millionenbeträge, um das Schiff eventuell für, ja, wie viele Jahre denn noch? Ja, sind es dann nochmal 10 Jahre oder wären es dann auf einmal 15 Jahre? Da kommen ja dann auch viele andere Sachen dann wieder. Nicht nur ich kann ja dann die Motorentechnik ganz neue Brennstoffe, neue Tanks und so weiter, aber deswegen sind meine Ballasttanks trotzdem irgendwann mal fällig wo Stahl rein muss. Und das sind eben so Gesichtspunkte, wo sich die Frage stellt, welche Tonnage ist wirklich dazu geeignet, um wirtschaftlich relevante Retrofits in der Zukunft durchzuführen.
Und welche ist das?
Ich glaube erstmal sowas, wie wir gerade anfangs besprochen haben, diese großen oder mittelgroßen Containerschiffe, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ich sehe es dann eben eher, was andere Brennstoffe angeht, glaube ich, dass bestehende Schiffe, die eigentlich Schweröl, Diesel fahren, dass letztlich Biobrennstoffe hier die mit Abstand eleganteste Variante ist. Methanol kann man sicherlich drüber diskutieren für bestimmte Projekte, für bestimmte Trades, wo eben auch dieser Brennstoff dann im Zweifelsfall zur Verfügung kommt, weil der Retrofit eben durchaus überschaubar ist mit der bestehenden Motortechnik. LNG, wissen wir, ist eigentlich zu teuer, funktioniert. Wunderbar, aber es kostet eben zu viel Geld und beim Ammonia wird das genauso sein. Vielleicht wird es eine LNG-Ammonia-Umrüstung geben, ja, also LNG-Fueled Ships. Retrofit to Ammonia, das wäre eine Möglichkeit, weil da sind die Kosten wieder vergleichsweise überschaubar dann von der Technologie her. Aber das betrifft ja dann auch im Wesentlichen wieder die große Containerflotte.
Ja, also unterm Strich gibt es zwar Flottenteile, bei denen sich ein Retrofit lohnen kann und vielleicht auch jetzt schon lohnt, aber für die breite Masse kann man das so einfach jetzt nicht sagen, sondern es wird auch Segmente geben, wo auf jeden Fall über Neubau deutlich stärker nachgedacht werden muss.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich die Maßnahmen, wo wir anfangs schon drüber sprachen, wie zum Beispiel hier diese Wind-Assisted Propulsion. Das sind so Projekte oder eben Propulsionseffizienz, Mavis-Duct, vielleicht auch ein neues Ruder, effizientere Ruder-Designs, Onshore-Power. Da kann man sich eine ganze Menge überlegen. Das sind natürlich nicht so diese Wow-Lösungen oder diese Wow-Effekte, aber das sind die kleinen Schritte, die einem eventuell helfen, eben in dem CII-Rating dann nochmal ein paar Jahre rauszuholen und eben auch die Kosten im Bereich Fuel-EU oder eben auch im Bereich der Emission-Tradings zu reduzieren. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die funktionieren, da werden ja auch jetzt Brennstoffzellen mit integriert und das ist alles ein interessantes Beiwerk, aber das ist natürlich jetzt nicht, was jetzt die Flotte dekarbonisiert, das ist auch klar.
Dann vielleicht der Blick in die Glaskugel. Sie als erfahrener Schifffahrtsmensch, was wird denn das sein, dass die große Flotte dekarbonisiert, unabhängig mal von der Kraftstofffrage? Wo geht die Reise hin? Gibt es vielleicht noch irgendwie einen Punkt, eine Maßnahme, die wir noch gar nicht so richtig besprochen haben oder die viele auch gar nicht so auf dem Zettel haben?
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Ich meine, geopolitisch passiert ja eine ganze Menge. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht mehr so viel. Also zumindest nach dem Gutdünken einiger Akteure auf dem Weltmarkt ist ja Handel schlecht, ja. Wobei ich nicht glaube, dass das wirklich einen grundsätzlichen Einfluss es wird eine Dämpfung haben, ja, das sehen wir ja jetzt schon. Es wird sich nicht revidieren, aber Am Ende hängt es tatsächlich am Brennstoff. Da bin ich doch sehr überzeugt davon. Und bei dem Brennstoff ist es eben auch so, und darüber müssen wir uns auch im Klaren sein, diese dekarbonisierten Brennstoffe können zum Beispiel nicht in einem Land wie Deutschland produziert werden oder Europa, sondern die müssen eben auch aus Ländern kommen, wo die Bedingungen für die Produktion von solchen E-Fuels deutlich besser ist. Und das können nur Länder sein, wo eben Wind und Sonne in Abundance zur Verfügung steht. Ja. Ich meine, ein Punkt vielleicht noch in der kleineren Flotte.
Sehr gerne.
Also die kleinere Tonnage, würde ich Elektro gar nicht mehr so wegstoßen, wie vor einigen Jahren noch, haben wir gesagt, ja, also ein elektrisches Schiff wird es nicht geben, die Effizienz der Batterien und die Leistungsdichte ist viel zu gering. Aber wenn wir tatsächlich betrachten, was dort gerade auf der Innovationsseite passiert, da sind die Schritte doch gigantisch, so dass wir durchaus auch jetzt Möglichkeiten sehen, dass man eben so einen intra-regional Containerverkehr in der Ostsee, Nordsee, warum nicht elektrisch? Warum nicht mit dem elektrischen Antrieb, vielleicht Hybrid, um noch natürlich eine gewisse Backup-Sicherheit zu haben? Warum soll das nicht funktionieren? Und am Ende wäre das die effizienteste Möglichkeit, weil am Anfang jedes E-Fuels steht I und das ist Elektrizität, und wenn ich die gleich verwende in Form von elektrischem Strom mit einer Speicherung in einer Batterie, in einem Antrieb, ist die Effizienz immer deutlich größer, als wenn ich das vorher noch in ein chemisches Produkt wie Ammoniak, Methanol oder E-LNG oder Synthesegas hier umwandle.
Ja, zumal man sich ja auch vorstellen kann, dass auch die Batteriekapazität verbessert wird oder auch, dass daran gearbeitet wird. Es wird an vielen Dingen gearbeitet. Aber warum sollte es nicht auch an der Batteriekapazität getan werden? Und gerade in, ich sage jetzt mal, Short-Sea-Bereichen, Intra-Regional Trades oder auch so Fähren, da passiert ja auch sehr viel in dem Markt. Da wird sowas wahrscheinlich dann nochmal viel eher eine Option sein, als jetzt auf großen Mainlinern oder
Das ist klar. Also die großen Mainliner, Deepsea, Iron Ore von Brasilien nach China, da werden wir keine Batterien sehen. Aber ein Container im Feeder-Dienst von Hamburg nach Polen, Norwegen oder nach Finnland, da glaube ich schon, dass wir das sehen werden.
Das klingt auf jeden Fall nach so etwas Ähnlichem wie einer Prognose. Herr Stiefel, wir werden Sie daran messen und auf jeden Fall nochmal nachfragen in ein paar Jahren. Nein, natürlich Spaß beiseite. Aber für den Moment ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick. Herr Stiefel, vielen Dank für das Gespräch.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.